Wenn er zu dir ins Zimmer kommt, die ersten 10 Sekunden, wie du mit dem umgehst, entscheiden schon maßgeblich darüber, was er von dir hält. Und wenn du den dann hinterher, wenn du das schaffst, den mitzunehmen, dann hast du den Patienten gewonnen.
Herzlich willkommen zum Dentalgründer-Podcast. Lass dich inspirieren und erfahre, wie du mit der Selbstständigkeit in der Zahnmedizin erfolgreich durchstarten kannst. Partner deines Dentalgründer-Podcasts sind Dents by Sirona und die cloudbasierte Zahnarzt-Software Tima. Heute im Dentalgründer-Podcast Dr. Andreas Koch, seit 2020 selbstständig. Hallo Andreas.
Hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
Sehr gerne. Andreas, wenn du an deine Existenzgründung denkst, was ist die schönste Erinnerung?
Die schönste Erinnerung an meine Existenzgründung ist eigentlich, wir haben einen kleinen Umbau gemacht in der Praxis und haben dann direkt nach dem Eingangsbereich, wenn du reinkommst, ein Lichtblick-Logo aufgehängt mit Beleuchtung. Und als das dann angeschaltet wurde, war das schon ein sehr, sehr cooler Moment. Und dann hinten raus noch, als die Mädels dann fast zeitgleich eine Team-Lichtblick-WhatsApp-Gruppe gegründet haben, habe ich mir gedacht, ja, das ist genau das, was ich wollte.
Du hast ja dich scheinbar bewusst gegen deinen Namen als Praxisnamen entschieden, hast dort ein Marketing-Tool sozusagen benutzt. Willst du uns da direkt schon was zu erzählen? Lichtblick ist ja schon ein besonderer Name.
Ja, gerne. Also da musste ich mich zur damaligen Zeit bei unserer Marketingfirma auch etwas durchsetzen, weil die mich sehr stark als Persönlichkeit gesehen haben und wollten das natürlich auch pushen. Aber mein Gedanke war schon immer, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, dann möchte ich was schaffen, was unabhängig von mir ist. Also ich sehe die Zahnmedizin wirklich so, ja, wir als Zahnärzte erbringen zwar die Leistung am Patienten, aber ohne das Team, das tolle Team, das ich jetzt auch habe, wäre das alles gar nicht möglich. Und deswegen wollte ich nicht, dass es immer heißt, ich will zum Chef, der da oben steht, oder wo ist denn der Chef, der Dr. Koch, sondern ich selbst bezeichne auch die Mädels bei uns in der Praxis als Kollegen und Kolleginnen. Ja, wir haben auch einen männlichen Azubi, deswegen Kollegen. Und als die Patienten es auch übernommen haben, hat es mich mega gefreut. Also bei uns in der Praxis sagen wirklich auch die Patienten zu mir, die Kollegin, hat dies und das schon gemacht. Also das finde ich einfach stark. Ja, wir sehen uns Ganzes als Team. Und das ist genau der Grund, warum ich einen Markennamen sozusagen gesucht habe.
Und diesen Begriff Lichtblick hattest du immer schon im Kopf oder wie hat sich das ergeben?
Nee, also unsere Marketingfirma hat mit uns damals so einen Workshop gemacht. 4-5 Stunden waren das. Die haben das wirklich gut aufgezogen, wo die gewisse Fragen gestellt haben, wie sehen wir die Zahnmedizin, wer bist du, auch so ein bisschen dieses große Why in den Vordergrund gestellt haben. Und nach diesem Workshop haben die uns einfach unterschiedliche Vorschläge gemacht. Ja. Und die haben wirklich sehr gute Herleitungen auch gemacht. Also das Thema Lichtblick haben die daraufhin aufgegriffen, weil ich jemand bin, der in den letzten Jahren sehr viel funktionell gearbeitet hat, dadurch auch sehr viel funktionelle, komplette Rehabilitationen macht. Also ich sehe die Zahnmedizin für mich, Ästhetik und Funktion eigentlich an oberster Stelle. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ja. Aber auf dieser Basis her, weil ich auch viele Patienten dann hatte, die dahinter so glücklich sind, wenn du die therapierst. Und auf dieser Grundlage der Story entstand dann auch das Thema Lichtblick. Und meine Patienten, das ist dann wirklich stark, wenn die dann nach so einer Versorgung auch sagen, oder auch Angstpatienten, denen du da die Angst nimmst, die dann hinterher sagen, Mensch, die sind wirklich ein Lichtblick. Das war auch ein toller Moment, so nach 1-2 Jahren, wenn dann die ersten sagen, jetzt versteht, warum sie so heißen. Habe ich gedacht, super, das ist echt eine runde Sache, ja.
Finde ich super spannend, ganz grandios. Gerade wenn es dann ja so auch ist, dass sich das Team damit identifiziert, dass es auf das Team abfärbt und dann Patienten dementsprechend dann auch den Schwenk dann zum Schluss nach der doch meistens langen Therapiezeit, du hast es ja gerade gesagt, 1-2 Jahre, das dann auch so erkennen, aber auch eben fühlen können. Weil es ist ja schon auch eine sehr starke Emotionalität irgendwie dahinter.
Total. Zahnmedizin ist ja, also du musst, das weißt du ja genauso, die meisten Patienten, die haben Angst, ja, ein Drittel statistisch gesehen sind ja so Angstpatienten, bei den anderen sind wir auch nicht beliebt, ja. Und wenn du es schaffst, dann wirklich die Angst zu nehmen, also ich bin zum Beispiel bei uns in der Praxis, ich biete auch keine Sedierung oder Vollnarkose an. Die meisten Angstpatienten oder alle, die wir eigentlich auch haben, kannst du so angehen, psychologisch gesehen, dass die hinterher sich völlig normal behandeln lassen und dann auch völlig dankbar sind, dass sie das irgendwie auch abgelegt haben. Ja? Und wenn du das konzeptionell so umsetzen kannst, dass die Patienten das mitnehmen wie und das Team, wie du sagst, das ist wirklich eine tolle Sache.
Das finde ich super spannend. Hast du dich da fortgebildet? Ist das so Learning by Doing oder gibt es da spezielle Kurse für oder wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ich meine, wir sind jetzt schon sehr tief in deinem Praxiskonzept, aber es ist halt total spannend.
Meinst du jetzt eher das Thema Funktion Ästhetik oder das Thema, die Patienten so mitzunehmen?
Sowohl als auch, weil das eine zieht ja das andere und dann auch eine gewisse Patientenschaft, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, ja dann auch mit sich, ja. Sehr vorurteilsbehaftet, aber du erzählst es so, als hättest du es nicht bereut und von daher, wie ist da so dein Weg gewesen, dass du das genau dir ausgesucht hast?
Okay, dann müssen wir jetzt mal, also ich bin jetzt seit 2011 habe ich meine Approbation und seit Anfang 2012 habe ich das Arbeiten angefangen, also ich bin jetzt schon ein bisschen unterwegs auch. Und ich wollte eigentlich, also mein Plan, viele gehen jetzt in die Zahnmedizin und denken, sie gehen in die Selbstständigkeit oder haben von Elternseite irgendwie eine Praxis, wo dann das mal zum Thema steht, war es bei mir nie. Ich habe eigentlich Zahnmedizin studiert, weil ich Bock hatte, Kieferorthopädie zu machen. Ich hatte so einen mega coolen Kieferorthopäden, als ich jung war. Das habe ich noch wie heute im Kopf, ja, der immer vom Stuhl, das ist ja früher viel weiter noch verbreitet gewesen, also das heute ist, glaube ich, von Stuhl zu Stuhl in so einem großen offenen Raum im Kreis rum, ja, immer gerollt, hey Großer, hey Rockstar, wie sieht's aus? Und das fand ich damals so ein cooles Berufsbild, ich dachte, das will ich auch machen, ja. Und dann habe ich mich zur Zahnmedizin entschieden und im Studium habe ich auch gemerkt, ach, Kieferorthopädie, nur Kieferorthopädie ist es vielleicht auch nicht so das, was mir Spaß macht. Und habe danach, nach dem Studium, die Möglichkeit bekommen, an der Zahnklinik anzufangen. Und dann haben wir gedacht, gut, das mache ich jetzt mal und bin in die Zahnerhaltung und Parodontologie gekommen. Und hab
an da der Uni, wo du auch studiert hast?
Genau.
In Erlangen. Hast du studiert? In Erlangen, okay.
Habe in der Zahnerhaltung angefangen und habe dann erstmal sozusagen Endo par excellence gelernt und alle möglichen Sachen von konservierender Zahnheilkunde, also auch das Thema wirklich Frontzahnästhetik mit Kompositen und solche Geschichten. Und bin dann von der Parodontologie an der Uni tatsächlich schon Richtung Implantologie auch gekommen. Ich dachte, okay, jetzt bist du in der Zahnerhaltung fit, was gäbe es denn noch für eine Möglichkeit? Und dann habe ich Curriculum Implantologie gemacht. Und habe dann mit Sondergenehmigung damals, bin ich meinem damaligen Chef mega dankbar, dass das ging durch. Der ist einziger in der Konz, dann mit Unterstützung der Chirurgie auch da anfangen zu implantieren.
Irre.
Ja, habe dann da angefangen zu implantieren, was auch mega spannend war, den Rückhalt dazu haben, auch von der Chirurgie. Waren aber auch keine einfachen Fälle. Also an der Zahnklinik landen ja generell jetzt nicht prinzipiell immer so die einfachen Patienten. Und parallel war für mich immer so das Thema, ich will eigentlich Uni-Karriere machen. Also ich habe im Studium schon angefangen, weil ich bei meiner Doktorarbeit damals eine wahnsinnig tolle Doktormutter hatte, die mich auch angefixt hat, eigentlich zu habilitieren, haben wir damals schon parallel im Studium und mehr Untersuchungen gemacht, also begleitend zur Doktorarbeit. Ich war dann noch wissenschaftliche Mitarbeiter oder Hilfskraft angestellt und wollte dann Uni-Karriere machen und habe dann praktisch schon viele Untersuchungen gehabt und wollte dann an der Uni parallel veröffentlichen und Richtung Habil gehen. Und als ich dann in dieser Welt drin war mit den ganzen Veröffentlichungen, ich will da jetzt gar nicht so tief eintauchen, habe ich festgestellt, dass das alles nicht so einfach ist und not so easy, wie es mir gefällt. Und habe dann gesagt, okay, ich muss mal gucken, was es noch gibt. Und dann ebenso nach viereinhalb Jahren hatte ich dann gesagt, okay, ich gehe jetzt mal in die Praxis. Und hat mein damaliger Chef auch gesagt, finde das super, weil selbst wenn ich dann sage, ich will zurück, dann habe ich wenigstens Praxiserfahrung, hat mir auch so ein bisschen Türchen offen gehalten und bin dann relativ spontan, also ich habe mich auch nie woanders beworben, da hat sich damals, kannte ich jemanden, die haben jemanden gesucht, bin in eine Praxis gegangen, die im Prinzip sehr modern war, auch das komplette Spektrum abgebildet hat. Und habe gesagt, komm, das mache ich jetzt. Und habe dann da angefangen zu arbeiten. Habe dann da implantologisch viel, viel weiter von meinem Chef auch was gelernt. Und dann kamen so die komplexen Fälle dazu. Das hatten wir ja damals in der Zahnklinik, war das ja nicht so Thema. Ja, da kommen die Patienten sehr speziell mit einzelnen Problemen. Aber ja, dass du jetzt in der Kunst oder in der Paro da irgendwie komplexe Rekonstruktionen machst, war nicht der Fall. Dann habe ich gemerkt, okay, da fehlt mir einiges. Und dann habe ich das Curriculum Ästhetik gemacht.
Zeit für die Werbung. Existenzgründerprogramm von Dens Pleisirona. Alles aus einer Hand. Von Behandlungseinheiten, Röntgengeräten und Intraoralscannern bis hin zu den Verbrauchsmaterialien für die Workflows der Implantologie, Endodontie und Restauration. Das alles zu lukrativen Existenzgründerkonditionen. Mehr Infos unter www.denspleisirona.de. Thema: mobil, einfach, sicher. Die erste cloud-basierte All-in-One-Software für Zahnärzte unterstützt dich bei all deinen Prozessen, von A wie Abrechnung bis Z wie Zahlungsverkehr. Vernetzt und digital arbeitest du mit einer zukunftssicheren und modernen Software. Lerne Thema kennen und erfahre mehr unter www.thema.de. Und jetzt viel Spaß bei dem weiteren Interview.
Bei der DGEZ. Und das war für mich tatsächlich ein mega gutes Curriculum. Da habe ich erstens tolle Referenten, tolle Leute kennengelernt und das Spektrum war so groß. Da bist du irgendwie gefühlt durch die Zahnmedizin, durch alle Bereiche mal durch. Und Funktion ist dann natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Ja, wir hatten relativ oft den Dieter Reusch, ja, sehr, sehr bekannt auch in dieser Branche. Und da haben wir gedacht, okay, da gibt es noch viel mehr, was du zu beachten hast. Und das war für mich dann echt so ein Mindshift im Kopf, wo ich gemerkt habe, wir müssen die Patienten einfach ganz anders betrachten. Ja, du kommst aus der Konst, wo du erstmal versuchst, jeden Zahn zu erhalten. Und da lernst du mal die Sichtweise, tritt erstmal ein paar Schritte zurück. Ja. Und seitdem habe ich angefangen, die Patienten ganz anders zu sehen. Ja, einfach mal zu sagen, ja, du brauchst ein Gesamtkonzept, Ästhetik, funktionell. Das sagt man, sollte man immer beachten. Ja. Aber jeder will ästhetisch einen schönen Zahnersatz haben und jeder soll die Funktion beachten. Aber ich habe einfach gesteckt, da steckt viel, viel mehr dahinter. Und dann bin ich da noch mehr in die Tiefe gegangen. Auch über Udo Plaster war für mich auch ein wahnsinnig guter Kurs. Ja, das Plane System, Plane Finder. Einfach mal die Ästhetik und Funktion auch anders zu betrachten nochmal. Bin dann in die Alternativmedizin ein bisschen rein. Über einen Osteopathen habe ich wahnsinnig viel gelernt, was der Einfluss der Zähne auf den Körper als auch andersrum ist. Also du kannst ja CMD-Symptome haben, die aber nicht ursächlich wirklich von dem Biss oder von der Okklusion herkommen. Und so habe ich Stück für Stück da konzeptionell immer weiter gelernt, mehr zu arbeiten und sehe mittlerweile die Zahnmedizin so. Ich wollte mich immer spezialisieren, aber ich denke mir mittlerweile, nur Spezialisierung bietet auch wieder Gefahren, nicht Gefahren, aber Problem für die Versorgung für den Patienten, weil du musst, wenn du keinen mehr hast, ja, der mal das große Ganze betrachtet, klar brauchst du einen Top-Implantologen, wenn es um komplizierte Knochenaufbauten geht, einen Top-Parodontologen, der die PA mega gut behandeln kann, eventuell chirurgisch dann noch therapiert und Rezessionsdeckungen, brauchst einen Top-Endomann, der die Zähne revidieren und erhalten kann, aber irgendwie musst du einen haben, der dieses Konzeptionelle mal erstellt, ja, und dann einen Fahrplan für den Patienten hat. Und so bin ich da Stück für Stück halt dahin gekommen, wo ich das Konzept jetzt eben eigentlich auch sehe und habe. Und ja, bin auch unheimlich froh darüber. Also ich bin ja später in die Selbstständigkeit sozusagen, bin aber auch happy drüber, weil ich dadurch eben genau dieses Konzept in die Selbstständigkeit implementieren konnte. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen halbwegs verständlich. Das war natürlich jetzt ein kleiner Abriss, was
Nein,
ich in den
absolut.
letzten
Das
Jahren so
macht.
getrieben habe.
Das macht ganz viel Sinn, das auch jetzt so vorwegzunehmen, einfach um auch diesen Weg zu verstehen. Ich hätte dort noch eine Nachfrage. Du warst ja dann in der Zeit, auch in der du, sag mal, in diese Welt der Funktion und des ja, ich sage jetzt mal, ganzheitlichen Betrachtens des Patienten, ohne das jetzt irgendwie vorteilsbehaftet dazu haben, warst du ja noch angestellt. Und gab es in der Praxis schon ein Konzept dahingehend oder hast du das neu aufgebaut? Hat dein Chef dich das machen lassen? Wie hast du das hinbekommen, dass du das dann umsetzen durftest? Weil es ist ja ganz häufig so, man macht ein Curriculum, man macht eine Fortbildung, man ist super motiviert, kommt mal montags in die Praxis und dann sagt der Chef, ja, das gucken wir mal, also mal gucken. Und dann 3, 4 Tage später ist man schon wieder im Alltag gefangen und diese Umsetzung ist ja dann meist schwierig. Wie ist das bei dir da gelaufen?
Also auch da in der Praxis hatte ich wahnsinniges Glück, da hinzukommen. An dieser Stelle, Markus, wenn du den Podcast hörst, vielen, vielen Dank für die Jahre, wo ich bei euch war. Der war ein Hammerchef. Er hat mir im Prinzip alles gelassen. Er hat gesagt, bilde dich fort, wir diskutieren drüber. Wenn du Sinn siehst, das umzusetzen, dann sprechen wir drüber und dann machen wir das. Und es war von Anfang an Tag 1 eine mega kollegiale Zusammenarbeit, obwohl ich da angestellter Zahnarzt war. Und konnte deiner Praxis im Prinzip alles machen. Ja. Das hast du ja auch oft, dass du nicht mal implantieren darfst oder die komplexen Fälle nicht machen darfst. Ja. Und er hat mich von Anfang an die Hand genommen mit Implantieren, hat immer gesagt, deine Patienten behandelst du, wenn du Hilfe brauchst, ich komme dazu. Und das Thema funktionell durfte ich dann alles mich austoben und reinfuchsen. Und er war immer auch, wenn es um Equipment geht, ja, wir haben damals hat er sogar ein extra Fotostudio mit angeschafft, um Patientenaufnahme zu machen, dann Plane Finder, also der ist den ganzen Weg mitgegangen. Das war wirklich, wirklich eine tolle Zeit und habe mich auch wirklich in das Unternehmertum mit reingenommen. Also ich durfte auch Mitarbeitergespräche führen von dem Team, das ich hatte. Auch in die Praxisentwicklung war ich mit eingebunden, in die Zielvereinbarungen und so weiter und so fort. Also es war eine mega tolle Zeit.
Spannend. Also kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Hört sich für mich nach ganz krassem, ja, Mentoring-ship an und Mentoren, die da dich gemeinsam oder an die Hand genommen haben, mit denen du da gemeinsam deinen Weg da beschritten bist. Aber wann war so der erste Punkt, dass du gesagt hast, naja, jetzt die Selbstständigkeit, das wäre vielleicht auch eine Option für mich?
Es ist wirklich ganz schwer zu sagen, weil ich das auch in der Zeit das gar nicht so in den Kopf, im Kopf hatte. Ich habe da, weißt du, bist fair behandelt, du kannst dich austoben, du hast ein tolles Team dort, es macht mega Spaß. Aber irgendwo stand dann, meine Frau ist auch Zahnärztin. Und irgendwann ist dann halt so der Gedanke entstanden, so Mensch, weil sie macht Endo. Also ist sehr spezialisiert im Endobereich. Bei mir hat sich dann eben die Implantologie-Funktion so ein bisschen auch rauskristallisiert. Und dann war so der Gedanke, irgendwann vielleicht mit was zusammenzumachen. Und dann kam das Thema auch noch mit dazu, dass wir einen Sohnemann bekommen haben. Und tatsächlich muss ich echt sagen, die Modelle, die teilweise gefahren werden, wenn du als Frau in der Zahnmedizin selbstständig, nicht selbstständig bist, aber arbeiten willst, aber noch ein Kind betreuen willst, ist teilweise nicht so easy. Ja. Also gerade am Uniklinikum, wo sie zu dem Zeitpunkt noch war, ist es so, dass die Regel damals war, dass du im Prinzip zwei volle und einen halben Tag arbeiten musst als Teilzeittätige. Und auch in manchen Praxen ist es jetzt auch nicht so easy, dass sie sagen, arbeite mal nur vormittags, kriegen wir schon alles personell abgedeckt. Und aus den Überlegungen ist dann auch entstanden, Mensch, wenn du selbstständig bist und so, wir können uns das selber ja auch einteilen, wie es uns dann passt. Und dann ging das eigentlich relativ zügig, sage ich mal. Also ich habe dann schon länger immer so unternehmerisch gedacht. Also ich habe für die alte Praxis, wo ich gearbeitet habe, viel Excel-Listen schon erzählt, viel Optimierung. Ich bin damals in die Abrechnung schon rein mit, weil es mich einfach fasziniert hat, Potenziale zu heben. Und das heißt, das Know-how jetzt, was für die Selbstständigkeit, diese Denkweise habe ich in meiner alten Praxis irgendwie sowieso schon ein bisschen entwickelt oder auch in mir gehabt. Und dann habe ich einen Tipp bekommen, dass eine Praxis zum Verkauf steht, die relativ interessant sein könnte von einem Freund. Den Tipp, der hat in einer anderen Ecke gesucht, aber gesagt, schau mal, da gibt es irgendwas. Und ich dachte, Mensch, schaue ich mir halt mal an. Und dann haben wir uns die Praxis angeguckt. Ja, und da haben wir eigentlich gesagt, so, das machen wir jetzt. Also ich habe mir nie eine andere Praxis angeguckt. Ich habe das gesehen, das Konzept hat dann irgendwie gepasst. Da hat sich ein Bild für mich im Kopf entschieden oder ist entstanden. Und dann ging das relativ zackig. Also es war dann innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr, war das Ding eigentlich dann von der ersten Gedankenpraxis anschauen bis hin dann zur Übernahme eigentlich dann durch.
Wann war das?
Das war, also die Praxis eröffnet haben wir ja im April 2020 und die Praxis das erste Mal angeguckt, das war im Jahr zuvor im September.
Und das war eine klassische Einzelbehandlerpraxis oder eine größere Praxis?
Das war eine Einzelbehandlerpraxis und es war eigentlich relativ geschickt gemacht von der Abgeberin, weil die 3 Jahre zuvor in den Neubau gezogen ist. Also die hatte eine ältere Praxis. Eigentlich in ein paar Häuser weiter. Und dann wurde da dieser Neubau gemacht und da hat sie sich gedacht, Mensch, das war ein Wohngebäude, relativ klein, ist klar, die Praxis wirst du nie verkaufen können. Und dann hat die das echt so eingefädelt bekommen, dass die in diesen Neubau gegangen ist und die ganzen Umbauten alle die Vermieter gezahlt hat. Hat ihre ganzen alten Möbel und Geräte mitgenommen, hat nur ein paar Kleinigkeiten gemacht. Das heißt, jetzt mal von der betriebswirtschaftlichen Seite gesehen, war eigentlich der Abkaufpreis die Praxis fast wie in einem Altbau, stand aber in kompletten Neubau.
Und gleichzeitig die Option, dann noch die Sachen, die dort sind, weil sie ja schon in die Jahre gekommen sind, zu ersetzen. Ja, es tut sozusagen niemandem weh und da dementsprechend auch einem potenziellen Übernehmer die Möglichkeit zu bieten, sich eben selbst mit seinen Vorlieben auszubauen. Genau. Das ist ja sehr clever von der Kollegin.
Mega, ja. Und dann die Zahlen waren auch noch dementsprechend passend und deswegen ging das relativ zügig, ja. Ich habe auch mit dem Kaufpreis, nachdem wir die Zahlen dann gesichtet haben, habe ich auch nicht verhandelt, hat sie auch so, ich bin der Erste, der nicht um Preis falschen will, habe ich gesagt, ganz ehrlich, ja. Also war mir damals schon klar, ob du jetzt 15.000 Euro mehr oder weniger, das spielt nicht die Rolle, wenn du was findest, was du machen willst. Und ich war halt schon immer einer, also ich bin der Meinung, weißt du, wenn du was willst und wenn du dahinter stehst, dann kriegst du das alles irgendwie hin. Also die perfekte Praxis, glaube ich, gibt's nicht. Also in meinem Kopf hat schon damals irgendwie geschwebt, dass ich was Größeres haben will, dass ich ein Konstrukt haben will, wahrscheinlich mal mit 3-4 Zahnärzten. Aber das kannst du auch nicht aus dem Boden stampfen. Ja, das sind ja Größenordnungen, solche Zahlen kannst du, würde ich wirklich als Neugründung nicht machen. Und deswegen habe ich schon immer gesagt, wir brauchen irgendwas, wo wir mal solide anfangen können und dann schauen wir, wo die Reise sich hin entwickelt. Und die Vision zu haben, ist die eine Sache, der Weg dahin ist wieder eine andere. Und du musst einfach ins Tun kommen und machen und du kannst auch 2 Jahre damit verbringen, habe ich auch Freunde, die irgendwie die perfekte Praxis finden wollen und suchen in der perfekten Größenordnung. Aber ob das immer alles möglich ist, glaube ich nicht. Und ich habe es ein bisschen gesehen wie beim Hausbauen, das sagt mir auch so ein bisschen, ja, beim zweiten Haus weißt du es besser. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich würde jetzt schon wieder einiges anders machen, als wir es damals entschieden haben. Und das ist auch gut so. Ja. Das gehört halt dazu, musst halt irgendwie flexibel bleiben.
Ja, ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Diese Flexibilität, von der du gerade sprichst, ne, das ist, Existenzgründung ist ein Prozess. Und auch während des Prozesses, wahrscheinlich in dieser relativ kurzen Zeit von 6 Monaten, hat man auch am Anfang eine Vorstellung gehabt und dann hat man gemerkt, naja, das muss man doch ein bisschen anders machen und hat dann eben dort flexibel drauf reagiert, Entscheidungen getroffen, dann ging es halt los und es war dann am Ende auch gut so, wie es dann gekommen ist. Wie waren so die klassischen Schritte? Ja, du hast also relativ schnell dich mit der Übernehmerin dort, Übergeberin geeinigt, dann ging es zur Bank oder zum Depot, Planung, Umbau, wie du hast es vorhin gesagt, ihr habt ein bisschen umgebaut.
Genau, also als wir in der Praxis standen, fanden wir die Aufteilung und so, das änderst du ja nicht. Also ich meine, du hast da im Prinzip eine neue Praxis, die halbwegs vernünftig eigentlich auch aufgeteilt ist. Einziges Thema, das ich hatte, der Stress war mir zu klein. Also ich habe damals in der Klinik, war auch so ein Zeitprojekt damals, 2 Jahre lang, mit dem Gewerbeaufsichtsamt zusammen umgestellt aufs Trade-System. Also da war ich federführend mit ein bisschen die ganze Hygienekette nach den neuen RKI-Richtlinien umzustrukturieren und Trade-System einzuführen und so weiter. Das heißt, hygienetechnisch war ich damals ziemlich fit und habe gesagt, ich will auch ein Trade-System in der Praxis haben und dazu brauche ich einen größeren Sterry. Das war das Einzige, was eigentlich, wo ich gesehen habe, so typische Praxisgedanken von damals, Sterry, kleine Abstellkammer irgendwie. Und dann haben wir, das war das Einzige, was wir eigentlich dann gemacht haben, die Sterri vergrößert. Das heißt, wir haben eine Wand durchgebrochen und eine noch reingesetzt, wo. Und ansonsten war umbautechnisch im Prinzip nur einmal runterweisen und Lichtkonzept anders denken. Also ich habe damals relativ viel selber gemacht. Also wir hatten jetzt keinen Innenarchitekten in dem Sinne, weil wir uns selber da ein bisschen Gedanken gemacht haben und auch wollten, wie wir da jetzt relativ einfach einen neuen Look hinbekommen, weil ich ja schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, so vielleicht ziehen wir auch mal um oder es wird irgendwas Größeres. Das heißt, wir waren sehr pragmatisch, was das Ganze angeht, haben auch selber einfach mit Deckenspots, und zwar eine abgehängte Decke, mega gut, kannst du relativ schnell unkompliziert Lichtkonzepte ändern. Einmal vernünftige Wandfarbe zum Runterweisen und unsere Anmeldung zum Beispiel ist jetzt nicht vom Schreiner oder so gemacht, sondern USM Haller. Ja, ist ja auch kein Geheimnis, es sieht schick aus, elegant, kannst du aber später, könntest du ja auch einfach Büromöbel draus machen, wenn du wirklich mal was anderes machst. Badezimmer genauso, ja, ein paar Vibra-Stühle, ein USM-Haller und dann kannst du einfach da auf einen Schlag eine ganz andere Optik erzielen, weil Licht, ja, Licht und eine vernünftige Wandfarbe machen eine ganz andere Wirkung. Vor allem, wenn du auch Lichtblick hast, brauchst du so ein bisschen diesen Effekt. Ja? Das heißt, bei uns, wenn du reinkommst, siehst du gleich helle, schönes Licht und gleich noch dieses leuchtende Lichtblick-Logo. Das war das, was wir halt so im Kopf hatten. Und alles andere hat sich dann ergeben. Also wir haben erstmal angefangen mit den Stühlen, die da waren. Und haben Stück für Stück dann eigentlich jetzt in den letzten 3 Jahren immer nachinvestiert, modernisiert. Die Schritte dann an sich, also ich habe eine Kalkulation selber aufgestellt von den Sachen, die wir halt wollten. Also Kaufpreis war ja dann fix. Haben wir selber überlegt, was wir noch investieren wollen, hatten dann eine Investitionssumme und bin dann eigentlich nur zu meinem Berater, also Gründungsberater, den kannte ich schon lange. Also ich war damals Fachschaftssprecher auch an der Uni, haben wir mit denen schon immer Projekte gemacht und dann bin ich halt zu dem einfach, hab gesagt, Mensch, wie schaut's denn aus, ich bräuchte mal Hilfe. Hat er gesagt zu mir so noch locker, die bisschen Hilfe, die du noch brauchst, kriegen wir schon noch hin. Und habe ich gleich gesagt, ich bräuchte das und das und das. Schaut einmal die Zahlen an, war eben der eine Punkt, ob mein Bauchgefühl stimmt, hat auch gesagt, ja, passt. Es ist so eine der wenigen Praxen, wo die Bewertung fair berechnet ist. Zweite Sache war Bank, habe ich auch gesagt, du, ich vertraue dir, ja, ich kenne ihn wirklich schon lange. Er hat gesagt, sag mir, welche Bank, geh mal hin. War damals Apobank. Sind wir hin, haben ein Konzept vorgestellt, auch gleich im Prinzip die Zusage gekriegt. Und dann war noch das Thema Depot. Ich hatte da so meine gespaltene Meinung dazu, was Depots angeht. Und war dann ganz happy, dass ich sage, ich brauche jetzt ein Depot nur für was ich es will und habe dann unterschiedliche Depots einfach mal Kontakt aufgenommen, telefoniert. Und es war dann letztendlich so, dass ein Depot für mich da ein bisschen rausgestochen ist, die mich beraten haben, ohne gleich was verkaufen zu wollen. Beziehungsweise es ist ja eher beraterabhängig. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das Depot immer ausmacht, sondern einfach die Person, die mich damals beraten hat. Und die haben wir dann damals genommen. Die Investitionssumme war gar nicht so groß. Also für ein Depot ist nicht gleich so spannend, interessant, wo ich sage, da verdienen die mal das Geld damit. Aber mittlerweile hat sich's, glaube ich, für die rentiert, weil wir haben ja fast die ganze Praxis modernisiert und erneuert jetzt über die 3,5 Jahre und haben wirklich ein super Verhältnis zu unserem Depot. War aber auch so, dass wir vor Anfang gesagt haben, ich will nur Technik und die Betreuung dazu und Material machen wir über unser Warenwirtschaftssystem separat. Und die klaren Verhältnisse von Anfang an haben wir wirklich da ein super Verhältnis jetzt mittlerweile entwickelt. Also das passt. Genau, was brauchst du noch? Den Willen halt und die Ideen. Marketing war noch, genau, Marketingfirma, auch über ein paar Ecken, über Empfehlungen bekommen und so. Netzwerk macht da auch viel aus. Und wenn du halt schon mal ein paar Jährchen in der Branche arbeitest und viele kennst, die sich auch schon niedergelassen haben, ist auch nicht verkehrt, wenn du da dich ein bisschen umhören kannst.
Ja, total.
Und dann ging es ganz schnell.
Wie lange habt ihr umgebaut? Wie lange war diese Umbauphase und ja, so Grunderneuerung, bevor ihr eröffnet habt?
3 Wochen. Also wir haben angefangen, zum 1. April war die Übernahme, haben dann... Es war uns auch so spannend, das war ja gleichzeitig so ein bisschen mit dem Lockdown. Wollte zuerst da ein bisschen mehr selber machen, bin ganz froh dann gewesen, dass wir das so einen Generalunternehmer gefunden haben, der im Prinzip Trockenbau macht, Maler auch mit dabei hat und auch die Connections hat für Wasser muss man ein bisschen was machen, Elektrik, bei der Wand waren nämlich die Wasserleitungen noch drin. Und dann hatten wir die Praxis für Schmerzpatienten weiterhin geöffnet. Also ich habe immer einen Stuhl offen gehabt. Also wir haben die Zimmer so geswitcht im Umbau und haben dann Schmerzbehandlung parallel dazu gemacht. Und dann am 20. April war die offizielle Eröffnung. Dann war auch fast alles komplett dann fertig.
Okay, das heißt, ihr habt eine kalte Übergabe gemacht, muss man sagen. Also die Übergeberin hat bis Ende März gearbeitet und ist dann raus und dann seid ihr rein oder...
Genau.
Hast du vorher schon auch dort gearbeitet? Oder?
Nein. Also das wollte die Abgeberin und ehrlich gesagt, ich wollte es auch. Ich wusste, dass es für mich, also ich habe gesagt von Anfang an, ich mache von Tag 1 ein anderes Konzept. Du übernimmst eine Praxis, die für die ja einfach total normal, kaum Zuzahlungskonzept hat, kaum PZR-Konzept. Es war einfach eine andere Zeit, die kommen daher. Ist auch nicht schlimm, aber die Patienten sind es gewöhnt. Und ich wusste, ich wollte von Tag 1 auf Schlag 1 ein neues Konzept durchziehen. Auch bewusst, eventuell, dass du Patienten verlierst. Und wenn du da zu zweit drin bist, ja, und dann macht die Abgeberin vielleicht noch das, so wie sie es halt immer gemacht hat, dann gehen Diskussionen los. Ja, dann gehe ich lieber zu der, was will denn der Neue jetzt und so weiter. da gibt es ja die unterschiedlichen Philosophien, wie du an sowas rangehst, ja. Aber ich war immer der Meinung, wenn du die Patienten konzeptionell angehst, da ist wirklich ein spezielles Thema, wie du an Patienten rangehst, ja, wie die Kommunikation ist, dann sind die, die es verstehen, die bleiben, und die, die es nicht hören wollen, sage ich jetzt mal, die gehen. Aber ich würde nie Patienten irgendwie anlügen und erstmal Karies runterspielen oder eine PA, bloß aus Angst, einen Patienten zu verlieren. Ehrlich gesagt war ich vom Gedanken her wie eine Neugründung, zu sagen, ich ziehe von Anfang an ein Konzept durch, mit dem Unterschied, dass das Terminbuch schon von alleine voll war von der Abgeberin her. Ja. Und das war der Grund auch, warum ich froh war, dass wir es so gemacht haben. Und es hat sich auch es hat sich auch bestätigt, dass das konzeptionell genauso funktioniert. Also bis heute, wie damals, mache ich für einen Neupatienten eine Stunde und mache eine ausführliche Befundaufnahme und in erster Linie ein Kennenlernen. Ich will wissen, passt der Patient zu uns? Ich finde es in der heutigen Zeit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und kann der Patient auch, mag er uns, ja, versteht er das konzeptionell, wie wir denken? Die Zahnmedizin heute ist eine ganz andere, wie es damals war. Und wenn du den Patienten nicht mitnimmst und vor allem erklärst, dann kriegst du das nicht auch an den Mann oder an die Frau. Also allein das ist so ein Thema für sich, die Empathie, die eine Rolle spielt, ja. Und der Patient entscheidet ja in den ersten paar Sekunden, wenn er die Praxis, also geht er schon beim Telefon los, aber wenn er zu dir ins Zimmer kommt, die ersten 10 Sekunden, wie du mit dem umgehst, entscheiden schon maßgeblich darüber, was er von dir hält. Und wenn du den dann hinterher, wenn du das schaffst, den mitzunehmen, dann hast du den Patienten gewonnen, er versteht es und du hast hinterher keine Diskussionen mehr. Und das war mir von Anfang an wichtig. Das Konzept ist für mich auch schon in der alten Praxis ein bisschen so entstanden. Und letztendlich hat sich auch gezeigt, dass es genau der richtige Weg war. War damals auch eine spannende Diskussion mit dem Team, das wir übernommen haben. Also da bin ich auch der Abgeberin mega dankbar. Wir haben das hinbekommen, dass wir uns schon vorher treffen. Also ich habe das Team kurz vor Weihnachten kennengelernt. Da durften wir Essen mitbringen, haben uns da schon kennengelernt und haben dann auch im ersten Quartal, wo wir die Praxis noch nicht übernommen hatten, durfte ich ein paar Personalgespräche schon führen, um die kennenzulernen, zu gucken, wer tickt da wie. Und auch ein bisschen schon unser Konzept mal vorzustellen, wo die Reise hingehen soll. Und die haben alle zu mir gesagt, das können Sie nicht machen, ja, das geht nicht. Und da habe ich gesagt, glauben Sie mir, wenn wir das so und so machen. Und nach einem halben Jahr haben die dann letztendlich auch gesagt, krass, hätten wir nie gedacht, dass das funktioniert. Ja.
Also, wie so häufig im Leben, Barrieren entstehen häufig im Kopf, genau. Im eigenen Kopf. Das ist meistens auch das Schwierigste, die erstmal zu durchbrechen und dann klappt es schon. Finde ich höchst spannend. Und diesen klaren Cut, auch der Verantwortlichkeit, auch des Konzepts, den hast du nicht bereut und den würdest du auch wieder so machen.
Würde ich genauso wieder machen. Aber ich bin auch der Typ dafür. Ich bin relativ dickköpfig, engstirnig, wenn ich was vorhab, dann will ich und muss es auch so sein. Auch manchmal zum Leidtragen meines Teams. Aber ich würde es genauso auch wieder machen. Also klar, weißt du hast Patienten, denen erklärst du dann, sie haben eine PA da und da Karies. Und klar kommt dann, ja, ich bin doch immer regelmäßig zur Kontrolle gekommen. Aber auch das hast du, wenn du fremde Neupatienten bekommst, manchmal von anderen Praxen. Und ich würde nie irgendwas verschweigen. Ich erkläre denen als alles nur fachlich, ja, sachlich. Und die Patienten entscheiden dann, ob sie das gut finden oder nicht. Und ja, verlierst du Patienten. Aber die anderen, die du gewinnst, die sind mega dankbar. Jetzt gerade in diesem ästhetisch-funktionellen Konzept, ja, wie viele hinterher eigentlich happy sind, dass ich ihnen einmal mal gesagt habe, sie haben da ein funktionelles Problem. Das sind eigentlich relativ große Baustellen, die das sind. Jetzt machen wir einmal eine Rehabilitation komplett. Und dann ist im Idealfall einfach mal Ruhe. Und da sind viele so dankbar, weil das Baustellenmanagement, sage ich immer mal, weg ist. Das denkt man immer gar nicht. Man hat auch wieder Mindset. Ja? Viele haben die Angst davor, Patienten mal, wenn du sagst, da musst du euch machen, da und da, dass du die Patienten verlierst. Das stimmt aber nicht. Wenn du die Patienten begleitest, richtig mitnimmst, wie du es vorhin gesagt hast, die Grenze ist hier oben, das Mindset, das du hast. Das war damals schon, ich habe dir ja vorhin erzählt, in den Vorträgen, ich habe vor meiner Selbstständigkeit Kurse gegeben und da war immer der Punkt, immer, ja, das geht bei euch in der schicken Praxis oder die Patienten habe ich nicht. Und ich habe damals schon immer gesagt, obwohl ich noch nicht selbstständig war, Die Patienten schaffst du dir selber, genauso wie die Sachen, die du behandelst. Und das beste Beispiel kann ich jetzt wirklich sagen, nach 3,5 Jahren. Also wir haben eine Praxis ja im Prinzip einmal komplett nach links gedreht. Ja, vorher kein PZR-Konzept, keine Zuzahlung, Prothetik eher basic, ja. Und von 0 auf 100 einmal gedreht. Ja. Wir haben jetzt eine Praxis, wir machen aus Faktoren über 3,5. Wir machen komplexe Implantologie, Parodontologie, Endodontologie, Prophylaxekonzept durch und durch. Bei mir gibt es kaum 0,1 Zahnstein, ja, weil ich dahinter einfach nicht stehe. Und jetzt kannst du sagen, ja, krasse Linie, wenn es Patienten, was machst du mit den Patienten, die es nicht wollen? Ich will es nicht provokant sagen, die kommen irgendwann nicht mehr, ja, aber... Und ich will auch nicht sagen, dass ihr nicht verpflichtet sind, Kassenzahnmedizin zu machen. Also bitte, bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn du konzeptionell so überzeugt bist von dir, dann spüren es die Patienten auch und die meisten wollen diese Sicherheit. Und diese Sicherheit habe ich natürlich jetzt anders, wenn ich mich erst später selbstständig mache, als wenn ich es am Anfang mache. Ja, weil du hast ja gerade gemerkt, ich habe mich in den ersten 8, 9 Jahren eigentlich nur fachlich irgendwie weitergebildet. Seit 3,5 Jahren bilde ich mich eigentlich nur unternehmerisch fort. Ja, was Personalführung angeht, Mindset, Einstellung, Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist einfach viel, viel wichtiger mittlerweile geworden, als immer nur diesen fachlichen Fokus zu haben. Ist auch wichtig. Ja, es spielt irgendwie dann alles ineinander. Aber die Patienten, wenn du die nicht empathisch richtig führst, dann wirst du auch, also ich zumindest, innerlich nicht zufrieden, ja, dann bist du immer in diesem Modus, ja, die Patienten sind schuld, die Umstände sind schuld, die Regierung ist schuld, jetzt mit der Budgetierung, whatever, ja. Aber letztendlich bist du immer der vorne am Ruder sitzt und der vorgibt, wie es zu laufen hat und auch letztendlich, wie deine Praxis dann dasteht und läuft.
Und eigentlich ist das ja auch das Schöne an der Selbstständigkeit, dass du natürlich Verantwortung übernehmen musst, aber die auch aktiv annehmen musst, damit du eben nicht ein Spielball bist oder bleibst, sondern halt eben selbst aktiv entscheidest. Mir fallen zwei Ergänzungen zu dem ein, was du gesagt hast. Zum einen, jeder Behandler bekommt die Patienten, die er verdient. Das ist ja so ein Spruch, der kursiert auch immer so ein bisschen in der Zahnärzteschaft rum. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich wahr. Und überhaupt erstmal ein Konzept zu haben und damit zu agieren und das dann auch zu verfolgen, das ist halt eben extrem wichtig. Und dann sind auch solche Sachen wie Marketing oder Werbung auf Google, Instagram oder keine Ahnung, am Einkaufswagen im Supermarkt, gibt's ja auch immer wieder, fast schon überflüssig, weil diese Mund-zu-Mund-Propaganda ja nach wie vor extrem stark ist und das ja auch einen starken Vertrauensvorsprung mit sich bringt. Und wenn diese Patientenschaft, die du da jetzt geformt hast, so happy und zufrieden ist, dann erzählen sie es ja, ich sag mal, Gleichgesinnten in ihren Kreisen weiter und so, ja, kann ich das schon nachvollziehen, was du sagtest, naja, diese Patienten, die halt reine Kassenleistung oder eben nicht dein Konzept wünschen, die kommen gar nicht, weil sie zu anderen Praxen gehen oder weil sie halt da sozusagen empfohlen worden sind. Von daher finde ich das sehr stark, dass du das so, da gehört ja auch was zu, sage ich mal, das so durchzuziehen, auch so klar zu sehen, auch im Vorfeld berechnen, zu sagen, okay, wir werden unter Umständen Patienten verlieren, aber das ist in Ordnung, weil die geben uns Kapazität dafür, dass wir halt Patienten, die unser Konzept schätzen, aufnehmen können. Jetzt hast du ja eben einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. 1. April war die Übernahme, dann 18. April ging es los. Aber wir sind im Jahr 2020 und April 2020, das haben wahrscheinlich schon viele verdrängt, aber war halt krasser Lockdown. Ne? Wie war das für dich auch so im Mindset? Weil ich meine, man kann das immer schön auf Fortbildung hören und so sagen, das fängt bei dir selbst an und du musst dann da durchpowern. Aber wenn man in der Situation ist, und das weiß ich natürlich aus Erfahrung und aus eigener Erfahrung auch, dann halt heißt es schon, jetzt muss man aber erstmal hier klarkommen. Wie war das in dieser Situation für dich?
Also im ersten Moment hast du dir natürlich gedacht, so Kacke. was passiert jetzt? Das eine war, du bist ja gar nicht mehr in ein Geschäft reingekommen. Also ich wollte ja eigentlich relativ auch ein bisschen selber was machen und du hast gar nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie in den Baumarkt zu gehen, ja. Denkt man auch gar nicht mehr dran, ja, dass das alles nicht so easy war. Ich weiß noch, dass ich diese ganzen Zettel da ausgestellt habe, dass die Mitarbeiter, falls eine Kontrolle ist, ja belegen können, dass sie in die Arbeit fahren müssen, weil wir halt im zahnmedizinischen Bereich tätig sind. Aber stimmt. Auch da war damals die Baufirma, die wir hatten, der hat uns alles organisiert, was wir auch selber gebraucht hatten. Und du konntest zum Glück IKEA, also was wir selber umgebaut haben, IKEA liefern lassen in die Praxis. Von daher ging es dann auch. Das ist das eine. Also die haben das hinbekommen und die waren ehrlich gesagt auch froh, dass sie was, dass wir das so durchgezogen haben zum Arbeiten, weil es war ja damals alles auch für die Handwerker teilweise ein bisschen unsicher, wie läuft das jetzt, ja. Und wir haben es einfach durchgezogen, egal, komme was wolle. Zweite war die Einstellung, was passiert mit den Patienten. Und da muss ich echt sagen, die sind alle gekommen. Die hat, glaube ich, alle interessiert. Wer kommt da jetzt? Wer ist, was ist die neue Praxis? Ich schaue mir das an. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein hätte es eigentlich für uns nicht besser laufen können, weil ich glaube, wenn du eine Praxis bist, die gerade in Betrieb ist, jetzt kommt Corona, jetzt kommt Lockdown, was machst du? Ja, fährst du runter? Machst du Kurzarbeit? Machst du weiter? Ja, das war ja alles irgendwie, du musstest da wahnsinnige Entscheidungen treffen. Und für uns war es so, wir fangen halt jetzt einfach an. Ja, du fängst eh von null an. Ich hatte damals ein kleines Team. Wir haben viel übernommen. Und wir haben gesagt, wir schauen halt jetzt, wer kommt, was machen. Und wenn nicht, mache ich interne Schulungen, mache Mitarbeitergespräche, Führungen. Wir schauen, wie wir die Behandlungen aufbauen. Das ist ja auch so ein Thema. Ja, du hast ein neues Team. Du warst eingespielt in der alten Praxis. Wie läuft es mit dem neuen? Habe ich gedacht, ach, weißt du was? Wenn welche nicht kommen, haben wir Zeit dafür. Letztendlich sind aber eigentlich alle gekommen, weil sie auch vielleicht froh waren, dass sie raus durften. Ich habe einen Zahnarzttermin, muss mir auch sagen, war ja auch so ein Thema. Was darfst du als Patient oder halt als Normalbürger damals, was durftest du noch machen? Für was durftest du raus? Und Risiko für uns, in Anführungsstrichen, auch relativ gering, weil es war alles Befundaufnahme. Wir haben die ersten 2, 3 Monate, war ich nur 019. Jeder Patient, wie gesagt, 1 Stunde, alles anschauen, befunden, Terminplan aufstellen, Konzepte erklären und so weiter. Und dann hat sich das ja so nach 2, 3 Monaten wie alles so ein bisschen gegeben. War nicht normal, will ich gar nicht sagen, ja. Also ich weiß noch, wie bis heute, als dann die Maskenpflicht weg war und viele Patienten gesagt haben, sehe ich sie das erste Mal, ja, mit Gesicht. Also es war ja immer sonst nur Maske und Auge. aber es hat sich alles eingespielt. Also ich meine, was willst du machen? Augen zu und durch, ja, jetzt kannst du auch wieder sagen, schlaflose Nächte und so. Bin ich, glaube ich, nicht so der Typ für. Ich sage, egal wie es kommt, ich finde immer eine Lösung. Wir kriegen es immer irgendwie gebacken. Und es war auch da so. Klar hast du dir gedacht, was machst du jetzt? Aber letztendlich musst du es halt machen und irgendwie durch. Und hat auch funktioniert.
Und das gibt ja auch wieder Selbstbewusstsein. Also wenn man in so einer Extremsituation gründet und dann als Team dadurch geht, und auch so ein bisschen in das Ungewisse reingeht, aber man schafft es. Und rückblickend kann man jetzt drüber lachen und man schmunzelt drüber und sagt, war ja alles gar nicht so schlimm. Aber in dem Moment habe ich ja eben, das ist das, was ich meinte, da muss man halt eben dann auch durchhalten. Und da ist ja das, was du eben gerade auch gesagt hast, Mindset so ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass es dann darauf ankommt, dass man eben diese Führungsrolle, Führungspersönlichkeit zu werden, dass man das dann in dem Moment annimmt und dann halt eben vorangeht und dann halt seine Mitarbeiterin, das Team, die Kollegin mitnimmt und dann halt eben auch da durchgeht. Und ja, finde ich super spannend. Und wir haben jetzt wieder so eine Phase mit der Budgetierung, wo dann halt gesagt wird, ja, jetzt ist es so schwer zu gründen, weil wir haben 4% Zinsen und wir haben dieses Budget und wie wird das nur? Und ach herrje, und das ist so dieses Lamentieren, was du eben gerade, glaube ich, auch meintest. Aber wer sowas schafft, also wenn man eine Gründung schafft in der Corona-Zeit, und da gab es ja einige, und die sagen fast alle dasselbe, so wie du, man kriegt das hin, man muss es nur wollen. Das muss ja Mut machen und das sollte Mut machen, auch für Zeiten, wie sie jetzt sind. Und in Problemen zu denken, ist immer schwierig, sage ich mal, Lösungen da zu finden. Und wir sind alle clever genug, das zu finden. Dann geht es halt eben auch tatsächlich weiter. Was bedeutet so Selbstständigkeit so im Generellen für dich eigentlich?
Also eigentlich könnte ich jetzt sagen, es geht um die Themen wie Selbstverwirklichung, du bist dein eigener Chef und so. Das spielt vielleicht eine gewisse Rolle. Aber wenn ich ehrlich bin, was mich antreibt, ist, Menschen weiterzuentwickeln, Persönlichkeiten zu entwickeln und zu sehen, wie die auch selber wachsen. Also ich habe jetzt ein Team mittlerweile mit meiner Frau zusammen, haben wir jetzt 14 Angestellte. Wir führen quartalsweise Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen und zu sehen, wie die sich weiterentwickeln, ja, allein in diesen 4 Jahren. Also wenn ich überlege noch jetzt die, gerade am Anfang, was die jetzt in den 3 Jahren für Entwicklung gemacht haben, das finde ich stark und das liebe ich. Und das kannst du nur als Selbstständiger und als Chef, ja, das kannst du nicht als Angestellter machen. Gerade wie am Anfang so, ich hoffe, wir springen immer nicht zu sehr in die Themen kreuz und quer, aber um den Anfang wieder so dieses Team Lichtblick, ja, dieses Kollegiale, dieses Zusammen was entwickeln, Das finde ich stark. Ich bin kein Einzelgänger. Du stehst irgendwie als Dirigent da, wie du es bezeichnen willst, und schaust irgendwie, dass dein Orchester funktioniert. So sehe ich Selbstständigkeit oder Unternehmertum. Ich bin keiner, der von oben herab nur Anweisungen gibt. Ich bin keiner, der alleine, klar musst du einen Rahmen festlegen, aber ich würde nie mal alleine so und so und so machen. Wir nehmen nur unser Team mit und das ist das eigentlich, was die Freude macht und den Spaß macht. Und das sehe ich auch tagtäglich im Team. Merke ich in der Stimmung und da ist auch das größte Lob, wenn Patienten kommen und reinkommen und sagen, boah, letztens haben wir eine Patientin gesagt, auch eine Angstpatientin, das fand ich so schön, sagen Sie bitte deren lieben Gruß. Ich fand es toll, ich bin reingekommen, die hat gesehen, wie aufgelöst ich bin, die steht auf und nimmt mich in den Arm, obwohl sie mich gar nicht kennt. Und das ist genau das, wenn du das schaffst, ja, ein Team da so hinzukriegen, dass sie verstehen, was dein Mindset ist, deine Einstellung zur Zahnmedizin ist, ja. Das ist das, was Selbstständigkeit bedeutet, oder für mich zumindest, ja. Ich liebe das, mit Menschen zu arbeiten, sonst wäre ich eine Zahnarzt geworden, ja. Und jetzt liebe ich es noch mehr, ein Team zu haben und weiterzuentwickeln und die Reise zu gehen, eine eigene Praxis zu haben.
Das, was du eben gerade gesagt hast, Menschen wachsen zu lassen und daran eben auch eigene Erfüllung zu bekommen, ist das dein Warum?
Ja. Ich aber ehrlich bin, zeige ich dir das jetzt nach 3,5 Jahren. Das war mir am Anfang nicht so bewusst. Also ich habe das in der alten Praxis auch schon gerne gemacht. Wie ihr habt ja erzählt, ich durfte schon Mitarbeitergespräche führen und mich hat das fasziniert. Aber damals wusste ich noch nicht, was mich daran fasziniert. Aber jetzt habe ich es verstanden. Und das ist genau das, was mich da auch antreibt und was mir wahnsinnige Freude bereitet.
Es gibt ein tolles Buch von Simon Sinek. Du wirst es wahrscheinlich kennen, könnte ich mir vorstellen. Start with Why. Da wird genau dieses beschrieben. Das gibt es auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Im Privaten gilt das, im Beruflichen, auch für Unternehmen, Unternehmenskulturen. Das ist an dieser Stelle tatsächlich als ich das damals gelesen habe, das war irgendwann 2016, kurz nach dem Examen von mir. Das war wirklich ein Gamechanger, muss man echt sagen, weil er das so brutal ehrlich und auch so nachvollziehbar beschreibt. Das ist wirklich aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Buchempfehlung auf diesem Bereich. Und ich glaube, das schwappt, so wenn man dir zuhört, auch total über. Das ist auch extrem wichtig, da sich mit der eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen, zu wissen, was will man, warum will ich es. Weil dann sind alle anderen Schritte, sind dann quasi das Was und sind dann logische Konsequenzen daraus, dass man konsistent irgendwie handelt. Und dann führt das am Ende des Tages auch dazu, dass man erfolgreich ist. Das heißt nicht nur monetär, sondern eben auch ideell. Dann kommen diese ganzen Punkte, die du vorhin gesagt hast, ja, jetzt müsste ich ja sagen, ja, Selbstverwirklichung und Zufriedenheit, und die kommen dann, ja, ich sag mal, automatisch. Es ist halt immer nur ein Schritt vor dem, warum macht man das eigentlich? Von daher finde ich das ja super, super spannend. Hast du auf diesem Gebiet da noch weitere Tipps, wie man sich irgendwie fortbilden, weiterbilden kann? Wie hast du dir das Wissen da angeeignet?
Also, wie du sagst, mit dem Warum, ich wollte da noch was dazu sagen. Ja. Ich finde, der Anreiz, sich selbstständig zu machen, sollte niemals der Gedanke sein, weil du mehr verdienst. Ich treffe einige junge Kollegen auch, ja, die sagen, gerade im Angestelltenverhältnis, mit meinem Chef und so, der nutzt mich aus und was auch immer. Und ich mehr verdiene, in Selbstständigkeit gehe. Also wenn das der Anreiz ist, ganz ehrlich, lass es bleiben. Weil ich sage, also ich aus meiner Erfahrung, wie ich jetzt in der Praxis war, sage ich, also für das, was ich gemacht habe, für den Kosten-Nutzen-Aufwand, sage ich jetzt mal, fährst du als Angestellter gehaltstechnisch besser als Selbstständiger. Das heißt nicht, dass du nicht mehr verdienen kannst. Nicht falsch verstehen. Aber da gehört einiges mehr dazu. Und ich glaube, wenn das der primäre Anreiz wäre, dann läuft es falsch, weil die Gerätchen, die sich da drehen, aus dem falschen Gesichtspunkt anfangen. Wenn du alles richtig machst, kommt es hinten raus von ganz alleine, wie du es gesagt hast. Und der zweite Grund, Thema Selbstständigkeit, wenn du es liebst, nur zu behandeln, würde ich auch keinen raten, heutzutage in die Selbstständigkeit zu gehen. Weil gerade in die Richtung, wo wir uns hinentwegen, musst du als Selbstständiger, jetzt Thema Personal, was alles kommt, Budgetierung, wie du so sagst, ja, es wird ja nicht leichter. Und du musst Bock haben, auch unternehmerisch tätig zu sein. Sonst wirst du irgendwie unglücklich. Und dann will ich keinen von der Selbstständigkeit abraten, sondern ganz im Gegenteil, mit anderen Themen zu beschäftigen. Nicht immer nur fachlich zu gehen, und jetzt ist die Überleitung zu deiner Frage, sondern sich mit Mindset und Unternehmertum zu beschäftigen. Weil mein Tiefpunkt tatsächlich, und da sei auch ganz ehrlich, der war nicht am Anfang, wie man immer bei vielen so denkt, weil der kam so nach einem halben, dreiviertel Jahr. wo du auf einmal so merkst, es gehört weitaus mehr dazu, wenn du eine tolle Praxis sein willst, als einfach nur fachlich zu sein. Da war mir vieles noch nicht bewusst. Ich hatte zwar in mir drin so ein bisschen das Grundmindset, unbewussterweise, aber mir war es noch nicht bewusst. Ja. Ich weiß nicht, ob das erste Buch, das ich empfehlen kann, Leading Simple, sagt dir das was? Wie heißt es schön? Die unbewusste Inkompetenz, ja. Erstmal zu erkennen und daran was zu ändern. Und ich habe damals das Glück gehabt, also ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist, weil ich wollte zu viel auf einmal. Du hast Patienten, es läuft richtig gut an. Ja, du weißt gar nicht, was du alles zuerst behandeln sollst. Da kannst du mega glücklich sein. Aber auf einmal fällt dir ein, ich müsste das noch machen und die Prozesse fehlen und dies und jenes. Und wenn du so ein Perfektionist bist, also ich bin unheimlich perfektionistisch, ich habe am Rad gedreht. Und dann habe ich mir tatsächlich Hilfe gesucht. Ich habe ein Coaching gemacht. Bin damals auf Empfehlung zum Coach gekommen. Der hat angefangen mit mir erstmal so, was willst du überhaupt? Ja, dieses Thema mit dem Warum. Deswegen habe ich gesagt, das war nicht von Anfang an so, dass mir das so bewusst war. Und ich habe ein Coaching gemacht. Und das war für mich erstmal der Beginn so in eine andere Reise. Und dann habe ich das eigentlich mache ich bis heute immer mal schrittweise, auch mit dem Team. Also wir machen ja regelmäßig Teamworkshops, wir machen regelmäßig nicht nur Meetings und Besprechungen, was heute da ist, sondern auch Teamentwicklungen. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da bin ich halt drauf gekommen. Und dann fängst du halt an, dich damit auch selber zu beschäftigen, Sachen zu lesen. Fortbildungen habe ich direkt gar nicht, ehrlich gesagt, besucht, sondern du kannst heute wahnsinnig viel lesen oder im Internet rausziehen. Ja. Da musst du nicht gleich in die Fortbildungsschiene immer gehen, weil wenn du was machen willst, dann findest du auch die Sachen dazu, sage ich jetzt mal. Genau, dann gibt es noch Scaling Up, ein tolles Buch auch, was Unternehmertum angeht. Und Persönlichkeitsentwicklung, es gibt so 7 Wege zur Effektivität, fand ich auch ein tolles Buch, ja.
Stephen Covey, ja.
Genau, also könnte ich das Buch egal mal rausholen, jetzt alle hinrennen, aber der Punkt ist, das gibt sich so Stück für Stück von alleine, wenn du anfängst, einfach, dass du dich damit beschäftigen willst und damit arbeiten willst. Und das ist, was ich jedem empfehlen würde, sich darüber Gedanken zu machen. Weil heutzutage, finde ich, geht es ohne das nicht mehr, wenn du, also meiner Ansicht nach, zufrieden in der Praxis sein willst. Weil die Arbeitswelt ändert sich.
Rasant.
Rasant. Du kannst auch sagen, die Umstände ändern sich, das wird in den nächsten Jahren nicht besser werden, kann es auch nicht, ist ja logisch, wo soll das Geld herkommen? Ja, also das ist ja auch nichts Unbekanntes, die 10, 12 Jahre. Und wenn du dich aber damit beschäftigst mit diesen Themen, dann wirst du auch immer das Mindset haben, das Beste daraus zu machen. Ich kann jetzt jammern und schimpfen. Oder ich kann es proaktiv angehen und sagen, was ist die Lösung, was können wir machen, damit es bei uns in der Praxis besser läuft. Ja.
Stellst du diese Frage auch an dein Team?
Ja. Also unser Team
Wie
geht irgendwie mit.
regelmäßig? Also,
Also wenn du
du hast
jetzt
vorhin
ein
gesagt, ihr macht regelmäßig diese Zielgespräche und Mitarbeitergespräche einmal im Quartal, wenn ich das richtig eben gehört habe. Das ist ja schon auch echt was Besonderes. Ich sag mal, 80 oder 90% der Kollegen kriegen es wahrscheinlich nicht mal einmal im Jahr hin. Und ihr macht es halt viermal. Was macht ihr noch zusätzlich da im Personalbereich?
Aber der Punkt, weil du es gerade sagst, kriegen es nur einmal hin. Das genau, wenn du es hinkriegen willst, dann kriegst du es auch hin. Also für mich ist das Wichtigste zu wissen, an meinem Team dran zu sein. Ja? Und auch die haben mega gute Ideen. Die sind teilweise in gewissen Prozessen tiefer drin mittlerweile, als ich bin. Ja? Und wenn ich auf die nicht hören würde, da wäre ich total bescheuert. Ja? Also was machen wir? Letztendlich, wie ich es gerade gesagt habe, quartalsweise mit Feedbackgespräch mit jedem Mitarbeiter. Das dauert ungefähr 1 Stunde. Wo wir auch individuell, beziehungsweise mittlerweile ist es soweit, dass sie selber ihre Ziele auch definieren, was in nächster Zeit stattzufinden hat. Dann machen wir, am Anfang war es immer das ganze Team, Team-Meetings. Jetzt haben wir es ein bisschen aufgeteilt, weil wir Anmeldungsmeeting haben, wir haben Abrechnungsmeeting, wir haben Assistenzmeeting und ein Großmeeting, das einmal im Quartal, wo dann wirklich auch alle da sind. PCR habe ich noch vergessen, Prophylaxe-Bereich, ja. Und da gehen wir die Themen an, die gerade haben. Also was sie gerade merken, was ein Problem ist, was sie stört, was Hindernisse sind, was wir ändern können auch oder was die sehen, was sie ändern können. Und in den kleinen Team-Meetings geht es immer so um die aktuellen Prozesse. Die sind je nach Abteilung entweder alle 2 Wochen oder einmal im Monat. Je nachdem, halbe Stunde bis Stunde angesetzt. Und in dem großen Meeting, das ist einmal im Monat, im Prinzip machen wir jetzt mal freitags, da ist die Praxis dann zu. Da geht es entweder um große Neuerungen, aber auch zu Workshops. Also letzten Workshop war es zum Beispiel wieder, da geht es wirklich so ein bisschen um die Teamentwicklung dann wieder. Da kannst du dich auch so fortbilden, was du machen kannst. Komplimente gegeneinander. Also jeder soll sich mal drei Komplimente aufschreiben für den anderen. Du kannst Praxiskomplimente machen. Was läuft in der Praxis richtig gut? Aber auch so, was ist gerade aktuell Thema? Ja, was stört, was läuft nicht gut? Und da sprudeln auch die Ideen raus, ja, weil die an den Prozessen dran sind. Und da musste man nur lernen, zuzuhören. Viele schaffen es nicht, lernen zuzuhören. Auch in den Mitarbeitergesprächen, ganz, ganz wichtig. Hört den Mädels zu, ja. Stellt mal die Frage. Einfachster Tipp. Mitarbeitergespräch geht los. Stell die Frage. Gib auf einer Skala von 0 bis 10. Bewerte gerade, wie du dich hier in der Praxis fühlst. Wenn jemand sagt 6 bis 7, ist eine absolute, also Bewertungsskala absolute Katastrophe. Dann, das ist ungefähr eigentlich eine 6, notentechnisch gesehen, ja. Wenn du dann fragst, was muss passieren, um auf eine 8 zu kommen? Was hindert sie? Was ist gerade los? Und dann reden sie. Und dann musst du zuhören, nachhaken, mal schauen, was das Thema ist, ja. Also das allein, das Thema zuhören zu lernen, auf die einzugehen, das ist so ein großer Hebel, ja. Es geht nicht immer nur um die finanziellen Themen. Oft ist es ein kommunikatives Thema. Oft ist es, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. Wollen viele. Also es gehört auch zum heutigen Arbeitsleben ein bisschen dazu, dass die Leute eigentlich Verantwortung übernehmen wollen, aber viele lässt du halt nicht, ja. Weil du immer denkst, du kannst es besser und weiter. Und das ist auch am Anfang so, ja, das ist auch ein Prozess. Ich denke bis heute noch in vielen Bereichen, weil es ist immer besser, muss mich wieder zurückschrauben, weil die dürfen auch Fehler machen und dadurch lernen, ja, und sich weiterentwickeln. Und wenn du das dann schaffst, das ist genau das, was ich meine. Das macht dich dann auch stolz, ja, zu sehen, wo sich die Leute hinentwickeln und wie die dann auf einmal deine eigentlich Praxis, sie ist ja dann deine, aber als sich selber sehen und sich damit identifizieren. Das ist dann toll, ja, und das voranbringen. Und das ist wiederum dieser Kreis, wenn du das schaffst, die Patienten spüren das. Also bei uns ist zum Beispiel Zuzahlung, Füllung, die Mails klären jetzt darüber auf. Völlig selbstverständlich, die stehen da so dahinter, ich komme rein und das ist überhaupt kein Thema mehr. Klar habe ich die Patienten aufgeklärt. Das machen wir immer beim Ersttermin. Das ist, was ich dir vorhin gesagt habe. Ich kläre einmal darüber auf, warum ist denn das so, dass Zuzahlung heutzutage beim Zahnarzt so ein Thema ist? Ja, warum ist es wichtig, da nicht dran zu sparen und so weiter? Dann haben die das Grundverständnis schon da, aber die kleinen Aufklärungen jedes Mal bei jedem Termin, das machen die Mädels, weil die voll dahinter stehen, weil die dann auch merken, kommen wir zur finanziellen Seite, wenn es der Praxis gut geht, geht es ihnen auch gut. Also wir haben, seit wir die Praxis haben, jedes Jahr Gehälter erhöht, jeden Bonus ausgezahlt, der geht, auch Inflationsausgleich, heuer jetzt auch ein Bonus wieder am Ende des Jahres. Also wir zahlen auch kein Weihnachtsgeld bewusst, sondern leistungsbasierten Bonus, wie du es nennen willst. Und das spornt das Team auch wieder an, ja.
Ja, wunderbar. Also ich glaube, Personal ist natürlich ein Riesenthema, füllt Ewigkeiten viele Bücherregale in den Bibliotheken und so weiter. Man kann sich da unglaublich lange fortbilden. Am Ende kommt es immer wieder auf denselben Kern, glaube ich. Also Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit sein, empathisch mit den Mitarbeitern umgehen, so wie man vielleicht auch mit sich selbst umgegangen haben möchte. Und dann halt einfach ja, miteinander reden statt übereinander. Das ist, glaube ich, auch ein Key Point. Andreas, wenn du so den Prozess deiner Existenzgründung, jetzt auch die ersten ja, 3,5 Jahre da der Selbstständigkeit so betrachtest, was sind so für dich die, weiß nicht, 4, 5 Big Points, die so im Nachhinein essentiell aus deiner Sicht waren?
Also erste Big Point ist das, was wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Mach dir Gedanken, Mindset, Führung, Personalführung, Praxisgestaltung. Das Fachliche, das hast du, kannst du, lernst im Studium auch so viel, mach dir darüber Gedanken. Zweiter Punkt, muss ich echt sagen, mach dir nicht so viel Gedanken über das Geld, auch die Gründungsthematik. Ja, viele haben ja Angst vor diesen Summen, die da eventuell im Raum stehen. Ja, hatte ich am Anfang auch Respekt, aber ganz ehrlich, jetzt nach 3,5 Jahren, das ist sekundär. Ja, ob du da jetzt da irgendwo noch ein paar Euro sparst oder hin oder her, darauf kommt es letztendlich nicht an. Und damit meine ich auch nicht, dass du jetzt eine Hightech-Praxis brauchst. Also ich war sehr bewusst überall sehr kosteneffizient. Ja, vorhin auch schon IKEA gesagt, unser Steri ist ja auch IKEA. Ja, Wir haben keine Hightech-Tineo-Stühle, sondern ich habe Mittelklasse-Stühle von Ultradent, weil letztendlich müssen die bequem sein, das merken die Patienten. Ich hatte letztens sogar einen zahnärztlichen Kollegen da, nur am Rande, der saß auf dem Stuhl und sagte, das ist für ein geiler Stuhl, der ist viel bequemer als die Tineo. Ja, ich sagte, hat die Hälfte gekostet. Ja, also darauf kommt es unterm Strich nicht an. Das ist am Anfang nur die Hürde, die du im Kopf hast. Mach dir Gedanken, dass du, was willst du zahnmedizinisch bewegen, wenn du da authentisch bist. Und wenn du da dein, lass dich von Patienten, hat auch mein Chef in der alten Praxis gesagt, mach nie was, wo du nicht dahinter stehst und lass dir vom Patienten nichts einreden. Diese Philosophie habe ich verinnerlicht und da hat er auch so recht gehabt. Der macht das, hinter was du stehst. Und du musst auch nicht jeden Patienten behandeln. Du musst es nicht dem Patienten recht machen, sondern musst dir letztendlich treu sein. Ja. Weil die anderen Patienten handeln dir auch eventuell das ein oder andere Problem dann hinten raus ein. Ja. Das muss man manchmal auch schmerzhaft dann lernen. Mach dir Gedanken über das Thema Arbeitgebermarke und gib alles für dein Team. Das kann emotional sehr aufopfernd sein, manchmal. Und es kann auch manchmal dich an die Grenzen bringen, aber das kriegst du mehrfach zurück. Also das, was du da reinsteckst, das kommt immer irgendwo zurück. Bei uns ist auch so, wenn die irgendein Problemchen haben, auch privater Natur, die kommen damit auch zu uns, ja. Und wenn du denen das hilfst, wenn du da helfen kannst, ja, auch nur ein Beispiel, jetzt letztens ging es auch wieder darum, dass die schnell mal irgendeine Erkrankung haben, Medikament brauchen oder irgendwas, ja. Das organisieren wir schnell bei der Apotheke, wenn du es auch medizinisch vertreten kannst, ich weiß, verstehen, muss ich aufpassen. und da sind die auch mega dankbar. Ja, das kommt alles zurück. Ja, das sind nur solche Kleinigkeiten. Und als allerletztes, nicht so viel denken, einfach machen. Du kannst noch so viel Pläne machen, noch so viel, meinetwegen, denken, wo du hinkommst. Manchmal ändert sich. Ja. Meine Vision ändert sich auch stetig. Oder die Pläne, wie sich die Praxis ist. Du musst letztendlich immer schauen, zieht mal ein Sturm aus, bist du gerade im ruhigen Gewässer oder sonst irgendwas und dann wieder anders hantieren und immer wieder neu denken und neu kalkulieren. Aber zu perfektes Planen macht dich am Ende, kostet dir unheimlich viel Zeit und macht dich vielleicht dann unterm Strich auch nur kirre, wenn es dann nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Das Wichtigste ist, einfach ins Handeln zu kommen und zu tun und alles andere ergibt sich dann.
Andreas, das sind fantastische Abschlussworte. Ich danke dir sehr für das inspirierende, phänomenal inspirierende Interview, für die letzte Stunde, für deine Zeit, dafür, dass du uns damit auf deine Reise genommen hast. Ich wünsche dir natürlich für den weiteren Weg in der Selbstständigkeit alles Gute. Wir werden sicherlich uns gegenseitig da verfolgen. Und ich glaube, da läuft einiges richtig und ich bin gespannt, was da noch so kommt.
Vielen, vielen Dank dir auch. Hat mir mega Spaß gemacht. Du merkst, ich könnte ewig über gewisse Themen reden. Es macht mir unheimlich Spaß. Ich hoffe, dass da ein paar schöne Keypoints dabei waren. Und wenn irgendwas ist oder irgendjemand noch Fragen hat, kann er mich auch gerne jederzeit kontaktieren. Also ich bin keiner, der damit irgendwie zurückhält. Genau. Vielen Dank. Hat mir mega Spaß gemacht.
Vielen Dank. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Dir gefällt, was du hörst? Dann abonniere bitte diesen Podcast und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch andere auf ihn aufmerksam werden. Dieser Podcast ist eine Produktion von Dentalgründer, eine Marke der Fago AG. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Fago.